Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Und wie auf gar keinen Fall? Große Fragen, die das Theater gerne stellt. Zum Beispiel beim Spy on Me Festival am Berliner Theater Hebbel am Ufer, das sich mit der Digitalisierung unserer Welt befasst. Mit all den Geräten und Programmen, Sprachdiensten und Tracking-Devices, die uns das Leben leichter machen sollen und durch die wir selbst permanent verfolgbar sind. Wir sprechen gleich mit Theatermacherin Christiane Kühl und Kuratorin Sarah Reimann darüber. Und wir sehen uns an, wie ein Theaterprojekt in Wien tief in den Arbeitsalltag blickt und die sogenannten Bullshit-Jobs zum Thema macht. Wir haben uns längst daran gewöhnt. Unsere Welt ist bevölkert von Chatbots, Smartphones, Memes, Maschinen von Instagram, Spotify und künstlicher Intelligenz. All das erleichtert uns das Leben, verändert es aber auch einschneidend und bringt ganz neue Risiken mit sich. Das Berliner Theater Hebbel am Ufer widmet dem Phänomen ein eigenes Performance-Festival, das nächste Woche startet. Spy on Me. Es ist bereits die 4. Ausgabe und nach mehreren rein digitalen Jahren nun endlich wieder vor Ort zu erleben. Bei mir im Studio sind heute zwei Protagonistinnen von Spy on Me zu Gast. Erst einmal Sarah Reimann, sie ist Kuratorin am HAU. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Tag.
Und Christiane Kühl, sie ist Teil der Gruppe Double Lucky Productions, die beim Festival mit Augmented Reality arbeitet. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind.
Ja, auch von mir. Hallo.
Ich habe es ja schon eingangs erwähnt, diesmal geht es bei Spy on Me um die sogenannten New Companions, unsere digitalen Begleiterinnen und Begleiter. Was war der eigentliche Ausgangsgedanke dahinter, Sarah Reimann? Warum dieser Schwerpunkt?
Ja, tatsächlich ist das ein Schwerpunkt, der alle Spy on Me's Festivals durchzieht, wo wir einfach gemeinsam mit den Künstlerinnen untersuchen wollen, wie der digitale Wandel uns als Individuen, aber auch als Gesellschaft verändert. Und jetzt haben wir uns überlegt, noch mal genauer auf die Technologie zu gucken, die die Produktion verwenden.
Da wir das ja auch alle benutzen, also wie gesagt, es gibt ja niemanden, der darauf letztlich nicht zurückgreift, auf all diese Tools, die wir auch mit uns herumschleppen. Ist das auch ein für Sie eher unheimlicher Gedanke gewesen am Anfang, als Sie sich für dieses Programm, für diesen Programmschwerpunkt interessiert haben, zu sagen, da ist eigentlich etwas mit uns passiert, was wir gar nicht mehr unter Kontrolle haben?
Also angefangen hat Spy on Me tatsächlich mit einer Betrachtung von, sag ich mal, den negativen Einflüssen von dieser Technologie. Damals ging es um Big Data und die ganze Macht der Konzerne und wem wird mit unseren Daten eigentlich Geld verdient. Aber es hat sich in den letzten Jahren eigentlich davon wegentwickelt und uns ist eigentlich wirklich wichtig zu gucken, wo liegt denn das Potenzial dieser Technologie. Deswegen würde ich sagen, unheimlich eigentlich nicht, aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass wir diese Technologie besser verstehen wollen und da sozusagen gemeinsam mit dem Künstlerinnen, mit dem Publikum diese Technologie auch benutzen wollen und ja, so einfach ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Das stimmt schon, ja.
In dieser Woche hat der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert seinen Twitter-Account öffentlichkeitswirksam gelöscht, weil Twitter die Wahrnehmung der Wirklichkeit verzerrt, wie er gesagt hat. Es geht ja vielen Menschen im Moment so, dass sie das Gefühl haben, eigentlich möchte ich davon auch eher weg. Also sind das so Konfliktlinien, die Sie gerade besonders wahrnehmen und die auch das Festival prägen?
Ja, ich würde sagen, mit Jen Spreidel versuchen wir sozusagen die Umwelt und die Technologie sozusagen zusammenzudenken.
Also James Bridle, erklären Sie noch mal kurz.
Das muss eigentlich Christiane machen.
James Bridle ist ein britischer Künstler und Journalist, der in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht hat, das heißt Ways of Being. Auf Deutsch wird das erst im nächsten Jahr erscheinen unter dem Titel Vielfalt des Seins. Und Bridle ist eben jemand, der, deswegen hat das HAU ihn eingeladen, auch nicht zum ersten Mal probiert zu sagen, man soll eben die Sachen exakt nicht gegeneinander denken. Es ist nicht da Natur und da die Technik, sondern Menschen waren sozusagen immer schon Technik. Es gibt verschiedene Techniken als Praxis, wie wir uns der Umwelt nähern. Und anstatt das gegeneinander zu stellen, sollen wir lieber probieren, die Sache anders zu denken. Also probieren, alles, was an der Natur da ist, was uns interessiert, was gut ist, auch in die Technik reinzubringen. Also bei ihm ist das, der Schwerpunkt ist Intelligenz, Intelligenzneudenken. Und worauf er sich im Buch bezieht oder was für das Festival jetzt sehr wichtig ist, ist das Thema künstliche Intelligenz. Und da sagt er ganz klar, der Fehler, den wir machen, wenn wir über künstliche Intelligenz nachdenken, ist, dass wir einen Intelligenzbegriff haben, der sagt, Intelligenz ist, was Menschen können. Und solange wir so begrenzt sind, wird sozusagen, werden wir auch keine bessere künstliche Intelligenz programmieren können. Viel wichtiger ist es zu gucken, wie kann man Intelligenz überhaupt definieren, welche anderen Arten von Intelligenzen gibt es. Im Pilz, im Wald, in Oktopussen, wie heißen die, im Kraken, und zu überlegen, wie man diese Art von Intelligenz, die sich sehr oft durch intelligentes Handeln und Lösungsfinden realisiert, in die Maschinen reinzudenken, also Maschinen anders zu konstruieren, damit sie den Begriff Intelligenz verdienen. Denn das ist nochmal kurz zum Naturbegriff, dass er sagt, wenn ich mir angucke, was die Maschinen heute machen, auch künstliche Intelligenz, wie viel das auch dazu beiträgt, diesen Planeten zu zerstören durch den Ressourcenverbrauch, durch das Nicht-Wieder-Einbinden von Sachen, dann wüsste er nicht, wer das eigentlich intelligent nennen kann.
Ja, und für uns ist, glaube ich, dieser Gedanke, dass Technologie Teil unserer Umwelt ist, eigentlich ein Mittel zu sagen, es muss jetzt nicht weniger Technologie werden. Es geht nicht nur darum, das zu kritisieren, sondern tatsächlich der Versuch, sie anzunehmen und dadurch zu verändern. Also ich würde sagen, nicht zu löschen, sondern sich sozusagen in die Systeme zu begeben und versuchen, dort sozusagen andere Funktionsweisen, andere Mechanismen zu etablieren.
Aber kommen wir mal konkret zum Programm von Spy on Me. Wie wird das denn dann auf der Bühne umgesetzt? Das sind ja viele große Gedanken und Konzepte, die dahinter stehen. Was gibt's denn zu sehen, zu erleben bei den Veranstaltungen des Festivals?
Ja, tatsächlich gibt es viele Produktionen, die das Publikum einladen, selbst auch aktiv zu werden. Also partizipative Formate, wo man auch zum Teil im Theater, aber auch von zu Hause teilnehmen kann. Und eröffnet wird das Festival von einer französischen Regisseurin, sie heißt Marion Siffert. Und was wir sehen auf der Bühne ist eine Schauspielerin, die sich eigentlich ziemlich eingeengt fühlt durch ihre Umgebung, ziemlich katholisches Elternhaus, konservative Lehrer in der Schule. Und was sie macht, ist, dass sie ihr Instagram-Profil nutzt, um eigentlich so Live-Videos aufzunehmen und über ihr Leben erzählt und wie es ihr geht. Und dadurch entsteht tatsächlich eine ziemlich große Emanzipation. Und das ist zum Beispiel so eine Arbeit, die wir zeigen, die wirklich toll präsentiert, was sind so die Möglichkeiten jetzt von Social Media in dem Fall, aber sie zeigt auch diese Ambivalenz und auch ein bisschen, ja, wie gefährlich dieser Raum auch sein kann.
Und Christiane Kühl, Sie arbeiten, das haben wir ja schon gehört am Anfang, mit Augmented Reality. Was kann man sich bei Ihrem Projekt da konkret drunter vorstellen?
Wir zeigen nicht wirklich eine neue Arbeit, sondern einen Einblick in eine Recherche, die wir gerade machen. Und da probieren wir zu gucken, wie Augmented Reality im Theater Sinn macht. Und Augmented Reality ist ja anders als virtuelle Realität, wo man eine Brille aufsetzt und tatsächlich verschwindet in der virtuellen Welt. Augmented Reality, die erweiterte Welt, oder Mixed Reality, wo man mit Brillen, wenn man Geld hat, ansonsten einfach mit dem Tablet auf das Tablet blickt und man sieht tatsächlich durch die Kamera des Tablets die ganz normale Umwelt und kann dazu noch digitale Elemente einblenden. Und damit probieren wir zu spielen, zu gucken, wie ist es sozusagen, so ist unsere Welt ja sowieso, wie Sie am Anfang auch in der Anmoderation gesagt haben, wir sind ja permanent umgeben, wir bedienen uns all dieser Dinge, nehmen die aber gar nicht mehr als andere Sphäre wahr. Was kann man damit vielleicht irgendwie spielerisch deutlich machen oder erkunden im Theater, wenn man sozusagen sehr bildhaft mit diesen beiden Realitäten arbeitet?
Das wird ja immer wieder probiert, auch im Theater. Da gab es sogar mal Ideen, dass man beim Theatertreffen eine Twitter-Reihe reserviert und solche Geschichten. Also das tatsächlich für dieses Publikum, für das es so selbstverständlich ist, in den sozialen Netzwerken zu agieren, zu interagieren, Möglichkeiten schafft, noch über das Stück, über das, was wir klassischerweise im Theater sehen, sich noch weiter damit intensiver zu beschäftigen, während es läuft. Ist das wahrscheinlich die Zukunft des Theaters? Was meinen Sie?
Ich würde sagen, wenn das Theater Situationen schaffen will, die mit unserem Alltag verbunden sind, dann wird es nicht drumherum kommen, diese hybride Welt, dass wir eigentlich nicht mehr zwischen analog und digital unterscheiden können, dass wir ständig mit unserem Smartphone im Internet sind. Also das wird es, glaube ich, nicht leugnen können. Und deswegen gibt es auf jeden Fall viele Gruppen, so wie ich das gerade beobachte, wie jetzt zum Beispiel auch die Berliner Gruppe Interrobang, die einen Chatraum eröffnen, den wir gemeinsam betreten im Theater. Aber wie ich vorhin schon so meinte, man kann auch teilnehmen von zu Hause. Also das ist auch so eine Möglichkeit. Oder auch die Gruppe Digital Feminism, die auch gleich am Eröffnungstag spielen wird. Die haben eine komplette virtuelle Welt gebaut, wo wir uns im Theater treffen und gemeinsam in diese virtuelle Welt gehen. Und ich glaube schon, dass das Formate sind, die in nächster Zeit sich noch mehr zeigen werden.
Sarah Reimann und Christiane Kühl, ganz herzlichen Dank. Das Festival Spy on Me beginnt nächste Woche Donnerstag am Berliner Theater Hebbel am Ufer. Das Programm finden Sie unter hebbel-am-ufer.de. Im Theater erleben wir Heldinnen und Helden in ausweglosen Konflikten und existenziellen Bedrohungen. Nur selten geht es auf der Bühne um das korrekte Ablegen einer Akte. Das Theater Drachengasse in Wien wirft nun aber einen Blick in die Abgründe des völlig unspektakulären Arbeitsalltags. Middle Management of Happiness heißt die Produktion von Regisseurin Katrin Hammerl und die geht den sogenannten Bullshit-Jobs auf den Grund. Martin Thomas Pesel hat sich für uns die Proben angeschaut.
Ich bin der Vertreter aller Chefinnen des mittleren Managements seit über 5 Jahren. Ich bin quasi selber der Chef. Meine Job Description lautet Portfolio-Koordinator.
Portfolio-Koordinator.
Ich habe keine Ahnung, was Portfolio-Koordinator genau bedeuten soll.
Middle Management of Happiness heißt ein neues Stück im Wiener Theater Drachengasse. Der Text beruht auf Bullshit Jobs, einem Buch des Kulturanthropologen David Graeber. Als die Studie 2018 erschien, inspirierte sie die Regisseurin Katrin Hammerl sofort zu ihrem ersten selbstgeschriebenen Stück.
Dann habe ich auch recherchiert, die Online-Kommentare vom Standard zu dem Thema und zu dem Buch, persönliche Gespräche geführt mit einzelnen Personen, wo ich wusste, das geht in die Richtung. Das begann ja alles schon 2018 und ich habe zuerst einmal diese ganzen Zitate extrahiert und dann begonnen, eben über Figuren nachzudenken.
Eine Chief Happiness Managerin will ein großes Unternehmen optimieren. Transparent Solutions. Erst stößt sie auf den Portier, der sie aus Angst vor Beratung nicht zur mittleren Führungsebene durchlassen will, dann auf deren Assistenten.
Für die Arbeit, die ich zu erledigen habe, ist das mittlere Management entweder zu beschäftigt oder zu wichtig, als dass sie es selbst erledigen können. Ich bin meistens der Einzige, der alles erledigt.
Ja, kein Manager wird sich jemals ins eigene Fleisch schneiden und zugeben, ja, ich habe einen Bullshit-Job. Ich habe überhaupt nichts zu tun.
Und was ist das nun, ein Bullshit-Job?
Also ein Bullshit-Job ist eben kein Job, der systemrelevant ist und es ist kein schlecht bezahlter Job, sondern die Bullshit-Jobs, so wie David Graeber sie beschreibt, ist eine Schablone dafür, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber sagen, sie finden das, was sie tun, sinnlos oder sogar schädlich. Und das ist natürlich eine sehr subjektive Sicht. Ich kann sagen, das, was du machst, ist Bullshit, ich sehe den Sinn dahinter nicht, du kannst das ganz anders sehen.
Denken Sie, dass Frau Schneider ihre Arbeit als vollkommen sinnlos, unnötig oder sogar schädlich betrachtet, sodass sie selber ihre Existenz nicht rechtfertigen kann?
Absolut.
Interessant war auch die Frage, was macht das Chief Happiness Management, ein Aspekt dieser Selbstverbesserung in Firmen und der sozusagen Korrektur von schlechter Arbeitsmoral und der Effizienzsteigerung.
Fühlt Frau Schneider sich im Rahmen der Beschäftigungsbedingungen verpflichtet, so zu tun, als gäbe es in Wirklichkeit einen guten Grund, warum ihre Tätigkeit existiert, selbst wenn sie solche Behauptungen insgeheim lächerlich findet?
Yes.
Wir haben auch im Stück die Anekdote von einem Arbeitnehmer in einer Führungsposition, eine Anekdote aus meinem Umkreis, der für eine Abteilung arbeitet, die tatsächlich ein Produkt produziert, das nicht mehr gebraucht wird. Und trotzdem wird diese Abteilung seit vielen Jahren nicht aufgelöst, sondern die Leute machen weiterhin eine Arbeit für nichts quasi und bekommen einen guten Lohn. Und es gibt einfach Personen in dieser Abteilung, die daran zerbrechen.
Schon 2020 hätte Middle Management of Happiness im Theater Drachengasse Premiere haben sollen. Die Pandemie führte zu mehreren Verschiebungen.
Mit der Pandemie und jetzt vor allem mit der Inflation hat sich das insofern sehr stark verdichtet, als dass eine Anstellung und ein sicherer Job viel wichtiger noch geworden sind. Mit gleichzeitiger Verschärfung davon, dass die Menschen nicht mehr so viel arbeiten wollen.
Dolores Winkler und Martin Hemmer spielen in der kafkaesken Groteske alle Rollen. Als freie SchauspielerInnen empfinden sie die absurden Arbeitswelten, die sie darstellen, als überraschend attraktiv.
Den Wunschtraum gibt es. Ich weiß nicht, ich habe mal eine Produktion gemacht und es war gegen Ende hin zu anstrengend. Dann habe ich
mir gedacht, ich würde jetzt gerne einfach nur in
im
Büro und wirklich halt ganz so stupide einfach nur Dinge arbeiten, Dinge ausfüllen. Und ja. es gibt ja durchaus die Jobs, wo du einfach
sicher,
nur
etwas Kastel ankreuzelst und dann
möglichst wenig körperliche Anstrengung und einfach nur
Lochen stumm. In Glassichthüllen einführen und in den Ordner rein. Mhm. Stell mir super vor für ein paar Wochen oder so.
Eine Woche würde ich schon machen.
Oft ist ein Bullshit-Job unsichtbar und oft ist ein Bullshit-Job nicht gern gesehen und oft ist ein Bullshit-Job auch gewollt.
Es gibt Schlimmeres, als gut zu verdienen und gleichzeitig nicht zu wissen, was die eigene Leistung ist.
Martin Thomas Pesel war bei den Proben von Middle Management of Happiness. Premiere hat das Stück im Wiener Theater Drachengasse am kommenden Montag.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute die Schauspiel- und Musiktheaterregisseurin Dorothea Schröder für uns. Es ist ein kühler, großer Bühnenmoment, an den sie sich besonders lebhaft erinnert.
Meine geniale Stelle war in einer Inszenierung von Dimitar Gottschew an der Volksbühne in Berlin. Ich vermute, das war 2004 auf dem Berliner Theatertreffen, war die Inszenierung eingeladen. Ich weiß wirklich nicht mehr, welches Stück das war. Die Bühne war ganz offen und es schneite von oben auf einen einzelnen Darsteller runter. Und es war so klar, das Bild, und so weich auf der anderen Seite auch. Und da war so viel Poesie drin. Und es hat mich so berührt, weil der Raum so groß war und das Bild war so naiv. Und dadurch so klar und nicht verschroben und nicht mit drei Dimensionen und Untertext und Übertext, sondern es war einfach da.
Regisseurin Dorothea Schröder läutet bei uns die kalte Jahreszeit ein. Eine verschneite geniale Stelle in einer Inszenierung des verstorbenen Regisseurs Dimitar Gottschew an der Berliner Volksbühne. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.